Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 15 bis 25 der Sure 79, Nase'at.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ataka hadith Musa? إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى.
الله أكبر، صلاة النبي أحسن. الله الله الله.
اذهب إلى فرعون إنه طغى.
الله أكبر، نعم يا مولانا.
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأغلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ist die Kunde von Moses zu dir gedrungen, da der Herr ihn im heiligen Tale Tuva rief: Geh hin zu Pharao, denn er widersetzt sich und spricht: Willst du dich nicht reinigen? Und ich werde dich zu deinem Herrn führen, auf das du dich fürchtest. So zeigte er ihm das große Zeichen. Er, Pharao, aber leugnete und widersetzte sich Gott weiterhin und wandte sich ab, um zu streiten. Er versammelte sein Volk und sprach: Ich bin euer höchster Herr. Da erfasste ihn die Strafe Gottes in dieser und in jener Welt.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Dienstag, dem 6. April 2021, gleich dem 17. Farvardin 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unser Beitrag Sitten und Bräuche in Iran. Anschließend ein Beitrag unter dem Titel Die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen des Iraks im vergangenen iranischen Sonnenjahr und die Zukunftsaussichten. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Ankunft erster Impfstofflieferung aus internationalem COVAX-Programm. Iran verhaftet israelischen Spion in Ost-Aserbaidschan. Und Iran. Nur regionale Länder können Sicherheit in Straße von Hormuz garantieren. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Ankunft erster Impfstofflieferung aus internationalem COVAX-Programm. Der stellvertretende iranische Zolldirektor für technische Angelegenheiten gab die Ankunft der ersten Lieferung des Impfstoffs aus dem internationalen COVAX-Programm im Land bekannt. Mehrdad Jamal Arvonari, der stellvertretende Direktor des iranischen Zolls für technische Angelegenheiten, sagte, die erste Lieferung mit mehr als 700.000 Dosen Corona-Impfstoff kam am Dienstagmorgen in Iran an. Die Lieferung enthalte den Impfstoff Oxford-AstraZeneca, der aus Südkorea importiert wurde. Der stellvertretende Zolldirektor für technische Angelegenheiten sagte auch, die Zollformalitäten dieser importierten Sendung wurde in kürzestmöglicher Zeit erledigt und die Impfstoffsendung wurde an die iranische Organisation für Lebensmittel und Arzneimittel geliefert. Das Hauptziel des WHO-COVAX-Programms besteht darin, die Herstellung und Produktion von COVID-19-Impfstoffen zu beschleunigen und deren gerechte Verteilung in allen Ländern auf der ganzen Welt sicherzustellen. Im Rahmen dieses Programms sollen bis Ende 2021 etwa 2 Milliarden Dosen Corona-Impfstoff in 190 teilnehmenden Ländern fair verteilt werden. Dieses WHO-Programm findet zu einer Zeit statt, in der einige westliche Länder, darunter die USA und Großbritannien, trotzdem Impfstoffe in ihren Ländern horten und lagern. Iran verhaftet israelischen Spion in Ost-Aserbaidschan. Ein Verantwortlicher des iranischen Informationsministeriums hat mitgeteilt, ein israelischer Spion sowie weitere Spione, die mit den Geheimdiensten verschiedener Länder in Verbindung stehen, seien in der nordwestiranischen Provinz Ost-Aserbaidschan festgenommen worden. Der Generaldirektor des Informationsdienstes der Provinz Ost-Aserbaidschan gab am Montag vor Reportern bekannt, dass nunmehr kein Mitglied einer Extremistengruppe in der Provinz präsent sei. Er gab jedoch keine weiteren Informationen über die Anzahl der Festgenommenen oder ihre Nationalität bekannt. Bereits im August 2020 identifizierten und verhafteten iranische Sicherheitskräfte einige Spione, die mit ausländischen Spionagediensten in Verbindung stehen. Der stellvertretende Leiter der Spionageabwehrabteilung des iranischen Informationsministeriums gab zu diesem Zeitpunkt bekannt, dass 5 Spionageteams zerschlagen worden seien und beschrieb die Verhaftungen als die jüngsten in einer Reihe von Operationen gegen das globale Hegemonialsystem. Ausländische Geheimdienstoffiziere versuchten mit verschiedenen komplexen Methoden, die nuklearen, politischen, wirtschaftlichen, militärischen sowie infrastrukturellen Projekte Irans auszuspionieren, fügte er hinzu. Sie operieren unter der Schirmherrschaft des US-Geheimdienstes CIA, des israelischen Mossad und einiger Geheimdienste europäischer Länder, die in die jüngsten Spionagefälle verwickelt waren und beabsichtigten, Sabotageakte in Iran durchzuführen, die grausamen Sanktionen gegen das Land zu verschärfen und Irans Beziehungen zu befreundeten Staaten zu schaden, stellte er weiter fest. Iran. Nur regionale Länder können Sicherheit in Straße von Hormuz garantieren. Die Sicherheit in der strategischen Straße von Hormuz kann laut einem Befehlshaber der iranischen Marine nur durch die Zusammenarbeit aller Länder in der Region gewährleistet werden. Eine pakistanische Flotte legte am Samstag in der südiranischen Hafenstadt Bandar Abbas an. Der Kommandeur der ersten Zone der iranischen Marine, Admiral Jafar Tazakor, äußerte sich am Montag bei einem Treffen mit dem pakistanischen Befehlshaber der Flotte Khan Mahmoud Asif folgendermaßen. Gemeinsame Treffen zum Austausch von Informationen und Kenntnissen im Marinebereich vermitteln die Botschaft, dass Sicherheit und Frieden in der strategischen Straße von Hormuz und im Nordindischen Ozean nur mit Hilfe regionaler Länder gewährleistet werden können, sagte Tazakor. Der Zweck solcher Interaktionen zwischen unseren beiden Marinen ist, die militärischen Beziehungen zu stärken und eine von beiden Seiten akzeptierte Methode für Konzept und Durchführung kombinierter Marineübungen zu entwickeln, fügte er hinzu. Der pakistanische Marinebefehlshaber Khan Mahmoud Asif bezeichnete bei diesem Treffen die Stärkung der Beziehungen innerhalb der Marine und die Durchführung gemeinsamer Übungen als die beiden Hauptziele seiner Flotte in Bandar Abbas und erklärte, es sei für Iran und Pakistan von größter Bedeutung, Sicherheit im Persischen Golf herzustellen, einem der wichtigsten internationalen Seegebiete. Die pakistanische Flotte, bestehend aus 2 Marineschiffen, legte für einen 3-tägigen Aufenthalt in Bandar Abbas an, um die bilateralen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen Teheran und Islamabad weiter zu fördern. Iran und Pakistan entschieden sich im Februar 2021 für die Förderung der Zusammenarbeit im Bereich der maritimen Sicherheit und der Interaktionen zwischen ihren Seestreitkräften, insbesondere durch gemeinsame Manöver. Türkische Kampfflugzeuge greifen Gebiete im Nordirak an. Türkische F-16-Kampfflugzeuge haben neue Luftangriffe auf die Provinz Duhok in der irakischen Kurdenregion ausgeübt. Unter Berufung auf Zeugen berichtete die irakische Webseite Shafaq News am Montagabend von schweren Bombenangriffen auf Dörfer in der Nähe des Deşişgir-Birges, die Panik bei den Bewohnern ausgelöst hätten. Auch das Gebiet des Kabirki-Berges sei von türkischen Flugzeugen angegriffen worden, hieß es in diesem Bericht. Schon am 30. März 2021 haben türkische Kampfflugzeuge die von der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK kontrollierten Gebiete in Sidekan, einem Unterbezirk von Soran in der Provinz Erbil, angegriffen. Danach flogen die Jets noch mehr als eine Stunde lang über das Gebiet. Die türkische Luftwaffe führt Militäroperationen gegen die PKK in der unruhigen südosttürkischen Grenzregion sowie im Nordirak und im benachbarten Syrien durch. Bagdad betrachtet die Luftangriffe der Türkei auf die Kurdenregion im Irak als Verstoß gegen die Souveränität des Landes und hat Ankara wiederholt aufgefordert, seine rechtswidrigen Überfälle zu stoppen. Der Irak hat auch gewarnt, dass er über die Mittel verfüge, um auf Ankaras Aggressionen zu antworten. Die Türkei beschuldigt den Irak jedoch, die Präsenz der PKK auf seinem Boden zu tolerieren und hat versprochen, ihre Angriffe aufrechtzuerhalten. Hamas. Nur Zionisten profitieren von Inhaftierung von Palästinensern in Saudi-Arabien. Ein Hamas-Sprecher forderte die Freilassung von Dutzenden von in Saudi-Arabien inhaftierten Palästinensern und erklärte, das zionistische Regime sei der einzige Nutznießer dieser Inhaftierungen. Hamas-Sprecher Hazem Qassem teilte der palästinensischen Nachrichtenagentur Shahab gestern mit, dass Dutzende Palästinenser festgenommen worden seien, darunter Mohammed al-Khazri, ein ehemaliger Vertreter der Hamas in Saudi-Arabien. Diese Palästinenser befänden sich in einer sehr schwierigen Situation, und da einige von ihnen krank und alt seien, gebe es besorgniserregende Berichte über ihren Gesundheitszustand. Der Hamas-Sprecher betonte, dass seine Bewegung die fortgesetzte Inhaftierung dutzender Palästinenser seit mehr als 2 Jahren ohne rechtliche Begründung verurteile und ihre sofortige Freilassung fordere, da sie keine illegalen Handlungen begangen hätten und ihre Präsenz in Saudi-Arabien ebenfalls legal sei. In Saudi-Arabien inhaftierte Palästinenserfamilien sagen, die saudischen Behörden hätten Dutzende Palästinenser allein wegen ihrer Verbindungen zu Hamas und zum palästinensischen Widerstand festgenommen. Die Hamas werde auf regionaler und internationaler Ebene alle Anstrengungen unternehmen und habe schon mehrere Vermittler zur Freilassung der Palästinenser nach Saudi-Arabien entsandt, jedoch keine dieser Bemühungen sei erfolgreich gewesen. Riad bestehe weiterhin darauf, die Inhaftierung der Palästinenser fortzusetzen, so Hazem Qassem weiter. Der 83-jährige Mohammed Saleh al-Khazri, der seit 1992 in Jeddah lebt, wurde am 4. April 2019 vom saudischen Sicherheitskräften festgenommen und inhaftiert. Er ist krebskrank. Neue US-Sanktionen gegen türkische Verteidigungsindustrie. Das US-Außenministerium teilte mit, die neue US-Regierung habe dem Präsidenten der türkischen Verteidigungsindustrie Sanktionen wegen Verbindungen zum russischen Verteidigungsministerium und zum Militär auferlegt. Das US-Außenministerium gab am Montag eine Erklärung ab, in der es die Sanktionierung des Präsidenten der türkischen Rüstungsindustrie Ismail Demir und 4 weiterer Verantwortlicher dieser Industrie bekannt gab. Die Verantwortungsträger der türkischen Verteidigungsindustrie seien wegen ihrer Verbindungen zu Einheiten des russischen Militärs und Geheimdiensten nach dem CAATSA-Gesetz sanktioniert worden, hieß es weiter. Laut der Erklärung sollen die Sanktionen heute Dienstag veröffentlicht werden. In der Erklärung heißt es, US-Außenminister Antony Blinken hat unter dem CAATSA-Gesetz Sanktionen gegen die türkische Verteidigungsindustrie verhängt, darunter gegen deren Präsidenten Ismail Demir, dessen Stellvertreter Faruk Yigit, den Leiter der Abteilung für Luftverteidigung und Weltraum Serhat Gencoğlu sowie gegen Alper Deniz, den Planungsdirektor der Abteilung für Verteidigungssysteme der türkischen Verteidigungsindustrie. Der Erklärung zufolge behauptet Blinken, dass die türkische Verteidigungsindustrie wissentlich erhebliche Interaktionen mit Personen hatte, die Mitglieder der Militär- und Geheimdienstabteilungen der russischen Regierung sind oder im Namen dieser handeln. Die USA haben zuvor schon die türkische Verteidigungsindustrie und Ismail Demir auf ihre Sanktionsliste gesetzt, weil Ankara das russische Raketenabwehrsystem SW-100 gekauft hat. Washington erklärte, Ankara sei nach dem sogenannten CAATSA-Gesetz sanktioniert worden, weil es wissentlich mit dem staatlichen russischen Rüstungsexporteur Rosomboron Export zusammengearbeitet und das S-400-Raketenabwehrsystem gekauft habe. Vor einigen Wochen warnte der US-Botschafter in Ankara die Türkei vor den schwerwiegenden Folgen der Nutzung des russischen Raketenabwehrsystems und sagte, die einzige Lösung für die Krise mit Washington bestehe darin, das russische System aufzugeben. Russland warnt USA und Großbritannien vor Bau von Raketenstandorten. Das russische Außenministerium erklärte, dass die Maßnahmen Washingtons und Londons zur Schaffung eines neuen Arsenals von Kurz- und Mittelstreckenraketen sowie für den Einsatz von Raketen in 9 Regionen der Welt von Russland nicht unbeantwortet bleiben werde. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa teilte am Montag in einer Erklärung mit, dass Pentagon-Verantwortliche in den letzten Wochen von praktischen Schritten gesprochen hätten, mit denen neue Raketenpositionen in verschiedenen Teilen der Welt geschaffen werden sollen, sowie um Kurz- und Mittelstreckenraketen einzusetzen, die zuvor in den Sperrverträgen für nukleare Kurz- und Mittelstreckensysteme verboten waren. Maria Sacharowa fügte hinzu, dass sich das britische Militär auch auf die Zerstörung russischer Verteidigungssysteme konzentriere, die Russlands Sicherheit bieten. Die Umsetzung neuer US-amerikanischer und britischer Militärpläne schränkt in das Feld für kurzfristige politisch-diplomatische Lösungen in der Zeit nach dem INF-Vertrag ein und verhinderten eine Entspannung im Raketenbereich, so die russische Außenamtssprecherin weiter. Der INF-Vertrag Intermediate Range Nuclear Forces Treaty ist ein Vertrag, der 1987 von der Sowjetunion und der damaligen US-Regierung unterzeichnet wurde. Der Vertrag vereinbart die Vernichtung aller bodenlandgestützten Flugkörper mit mittlerer und kürzerer Reichweite zwischen 500 bis 5500 Kilometer. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt, bei Temperaturen um 15 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 14, Mashhad 14, Isfahan 16, Shiraz 16 und Bandarabas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Verehrte Damen und Herren, es folgt nun eine neue Sendereihe aus dem Beitrag Sitten und Bräuche in Iran. Gute Unterhaltung.
Wir sprechen zurzeit über Yazd, über die Sitten und Bräuche dort und informierten in dem Zusammenhang über das uralte Ranaud-Bewässerungssystem, das immer noch von Wert und Bedeutung ist, insbesondere in den trockenen Gegenden dieses weiten Landes, wie eben im Raume Yazd am Rande der Kavir.
Vielleicht interessiert es Sie auch zu wissen, dass dort ebenfalls seit alten Zeiten schon das Plätzchenbacken und Herstellen von Naschwerk der verschiedensten Arten hochaktuell ist. Allerdings auch in anderen Regionen Irans. Doch Yazd ist für seine Süßigkeiten, zu denen hochwertige Grundmaterialien verwendet werden, im In- und Ausland bekannt.
Das Backen und Herstellen von Naschwerk wird im Raume Yazd als Kunst verstanden und ist es wohl auch, denn mit einer Präzision geht man dabei zu Werke, die geradezu erstaunlich ist. Ganz abgesehen von dem Schönheitssinn, der, wie beim Kunstgewerbe, auch hierbei zum Tragen kommt. Kurz, Süßigkeiten aus Yazd sind beliebt und wer in diese Stadt reist, bringt in der Regel als Reisesouvenir für seine Lieben von diesen Süßigkeiten mit nach Hause. Wir wollen sie ganz kurz beim Namen nennen, diese Yazder Leckereien. Da sind die wahrhaft köstlichen Rotorb, eine Vielfalt an den sogenannten Borlavor, zu denen viel Mandeln oder aber eine Menge Pistazien verwendet werden. Sohan, Pashmak, eine Art türkischer Honig. Dann die Hoji Bodom, ebenfalls ein Mandelgebäck, mit Mandeln und Pistazien gefüllte Bonbons und die süßen Norl, ein Zuckerwerk aus gepresstem und mit Mandeln und Rosenwasser angereichertem Puderzucker. All diese Köstlichkeiten werden hübsch serviert, zu Hochzeiten und sonstigen freudigen Anlässen gereicht.
Und natürlich werden auch die Gäste damit bewirtet und sie werden geschmackvoll verpackt als Geschenk Freunden und lieben Verwandten mitgebracht. Über diese Kunst bzw. diesen süßen Brauch aus alten Zeiten sind Sie also nun auch informiert. Wenden wir uns nun dem einheimischen Sport und Spiel im Raum Yazd zu, denn auch sie gehören zur Tradition, zur Kultur in diesem interessanten iranischen Landstrich und werden seit Alters her gepflegt. 30 verschiedene Sportspiele, die insbesondere der Jugend Vergnügen bereiten, sind in Yazd bekannt.
Einige wollen wir hier nennen. Da ist zum Beispiel das Yazder Tauziehen, das gewisse Ähnlichkeit mit dem Europäischen aufweist. Nicht zu vergessen auch das Taroneborsi, das in Bofr, Maybod und Baobod in der Umgebung von Yazd zu Hause ist. Dieses Taroné ist ein Schal, der von den Beteiligten um Kopf oder die Taille gewunden wird und während des Spiels hochgeworfen wird. Und nun versucht man, den hochgeworfenen Schal in seiner Mitte aufzufangen und in der Luft so geschickt und geschwind zu drehen, dass sich die beiden Enden des Schals miteinander zu einer Art Tau verwinden.
An dem Spiel sind normalerweise mehr als 10 Spieler beteiligt. 2 von ihnen werden als Anführer bzw. Spielmeister auserkoren.
Zu den in Yazd beliebten Bewegungsspielen gehört auch das Kamarkeshi. Auch bei diesem Spiel gibt es 2 Spielmeister, die in der ersten Reihe vor ihrer Gruppe stehen und sich einander die Hand reichen. Die Mitspieler beider Gruppen, die sich gegenüberstehen, greifen nun einander um die Taille und versuchen, ihre Gegenspieler von der Standlinie fort und zu sich zu ziehen. Die Gruppe geht als Sieger hervor, die stärker ist und der es gelingt, den Gegner von seinem Platz, seiner Linie fortzubringen.
Anzumerken ist, dass jedes Jahr ein großes und stark besuchtes traditionelles Sportfest in Iran veranstaltet wird, bei dem jene Region, die die besten und meisten einheimischen Sportspiele anzubieten hat, gekürt wird.
Auch dies noch. In Yazd und Umgebung leben mehr als 5000 Zarathustrier. Auch die meisten zarathustrischen Anbetungsstätten befinden sich hier. Zum Schluss unseres heutigen Beitrags wollen wir kurz auf Sie, die Zarathustrier, eingehen.
Zu Ihrer Information. Die Zarathustrier gehören zu den religiösen Minderheiten in Iran, die laut Grundgesetz der Islamischen Republik Iran zu schützen sind. Sie gehen ungehindert ihren religiösen Verpflichtungen und Bräuchen nach, haben ihre eigenen kulturellen Einrichtungen und sogar Schulen. Und obwohl die Zahl der Zarathustrier in Iran sehr gering ist, werden sie im Parlament von einem eigenen zarathustrischen Abgeordneten vertreten. Ebenfalls wie auch die übrigen religiösen Minderheiten und ihre eigenen Vertreter im iranischen Parlament haben. Es sei daran erinnert, dass wir vor einiger Zeit in einer früheren Sendereihe ein Interview mit einem zarathustrischen Parlamentsabgeordneten brachten.
Wie gesagt, sie feiern ihre eigenen religiösen Feste, bewirten dazu auch Besucher aus dem Ausland, pflegen ihre Riten, suchen ihre Anbetungs- und Wallfahrtsstätten auf und beteiligen sich aktiv am öffentlichen Leben und landesweit auf sämtlichen sozialen und kulturellen Ebenen. Zu den traditionellen Festen der Zarathustrier gehört das Jashn Roni. Jedes Jahr am 6. Farvardin, also am 6. Tag nach Frühlingsbeginn, wird es begangen, in Gedenken an die Geburt Zarathustras. Zu diesem Fest suchen sie, hell gekleidet, die Anbetungsstätte ihres Wohnortes auf und geben sich dort Andacht und Anbetung hin.
Anschließend an diese Andacht wird das sogenannte Lurak an die Anwesenden verteilt. Eine Mischung aus trockenem Obst wie getrockneten Feigen, Aprikosen und Maulbeeren und einer Vielfalt an Knabberkernen wie Walnüssen, Haselnüssen, Pistazien, Kürbiskernen, Sonnenblumenkernen und.
Nach Überzeugung der Zarathustrier wurde Zarathustra 3600 Jahre vor Christus geboren. In Tachte Suleiman, Aserbaidschan, einem Ort im Nordwesten Irans. Und nach 40 Jahren soll er in Balch ums Leben gebracht worden sein.
Zarathustrier feiern jeden Monat ihr sogenanntes Monatsfest. Und zwar verhält es sich damit wie folgt. Jeder Tag im Monat hat, so ist es Brauch bei ihnen, einen besonderen Namen. Und an jenem Tag im Monat, der den gleichen Namen wie der jeweilige Monat trägt, wird gefeiert. Abgesehen von diesen Monatsfesten gibt es auch noch das Sadeh-Fest, das Mehregan-Fest und dann natürlich das Neujahrsfest.
Und was Verlöbnis und Hochzeit in zarathustrischen Kreisen anbelangt, noch schnell dies. Es ist Brauch, dass zunächst 7 Personen der Familie des Bräutigams grünen Stoff, einen Zuckerhut, Granatäpfel, Thymian und die süßen schneeweißen Norel zum Hause der Braut bringen, als Zeichen dafür, dass sie als Gattin für ihren Sohn erwünscht ist. Wenn dieses erste Vorfühlen positiv beantwortet wird, das heißt, wenn Braut und Eltern einverstanden sind, wiederholt sich der eben genannte Brauch, das heißt, in gleicher Weise geht nun die Brautfamilie vor.
Und ist das beidseitige Einverständnis gegeben, schicken sich beide Familien einander Süßigkeiten ins Haus. Auch die Verwandtenfamilien gehen nicht leer aus, auch sie werden mit Süßigkeiten bedacht. Dies als Auftakt zum eigentlichen Gespräch, zu dem Braut und Bräutigam beide einen Ring erhalten und dazu noch eine Vielfalt an Geschenken seitens der Familien. Auch das eigentliche Ehegelöbnis, genannt Acht, findet in Anwesenheit von 7 Trauzeugen statt, denn die Zahl 7 gilt bei den Zarathustriern als heilige Zahl.
So, und das war's dann wieder einmal. Bis zum nächsten Mal und weiteren Informationen über das Brauchtum in Iran.
Ihnen und uns allen eine gute Zeit.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück Karone-Eshq, die Wüste der Liebe, vorgetragen von Hesameddin Seraj. Thank you. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es folgt nun ein Beitrag unter dem Titel »Die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen des Iraks im vergangenen iranischen Sonnenjahr und die Zukunftsaussichten«. Wir wünschen Ihnen weiterhin guten Empfang. Irak war im vergangenen iranischen Sonnenjahr 21.03.2020 bis 20.03.2021 einer Reihe von wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen ausgesetzt. Die Regierung von Mustafa al-Kasemi hat Schritte unternommen, um diesen Herausforderungen zu begegnen, aber es sieht so aus, als würden die Herausforderungen in diesem Jahr fortbestehen und sogar zunehmen. In diesem Beitrag werden wir uns kurz mit diesen Herausforderungen befassen. Musik. Zunahme der Wirtschaftsprobleme im Irak. Niedrige Ölpreise und der Ausbruch des Coronavirus sowie die politische und soziale Instabilität im Irak haben die Wirtschaftsprobleme des Landes im vergangenen Jahr verschärft. Die irakische Wirtschaft ist eine ölabhängige Einzelproduktwirtschaft, die laut der Welthandelsorganisation WHO im Jahr 2018 98% der Exporte des Landes und mehr als 92% seines Budgets ausmachte. Die Ölpreise fielen im vergangenen Jahr aufgrund der durch den Corona-Ausbruch bedingten Verlangsamung der Weltwirtschaft, der einen schweren Schlag für die irakische Wirtschaft darstellte. Laut Gulf Online hat der Irak in den ersten Monaten des Jahres 2020 47 Milliarden US-Dollar an Öleinnahmen verloren. Die Inlands- und Auslandsschulden des Irak stiegen auf 70 Milliarden US-Dollar, davon 24 Milliarden US-Dollar Auslandsschulden und 46 Milliarden US-Dollar Inlandsschulden. Die Bezahlung von Löhnen und Gehältern der Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes war im vergangenen Jahr ein ernstes Problem für die irakische Regierung und löste regierungsfeindliche Proteste im Land aus. Die Tiefe der wirtschaftlichen Herausforderungen des Irak findet sich in den Ausführungen von Mazhar Muhammad Saleh, dem Finanzberater des Premierministers des Landes, der erklärte: Im Mai 2020 beliefen sich die Staatseinnahmen auf weniger als 2 Billionen Dinar, während wir mehr als 5 Billionen Dinar benötigten, um das Personal im öffentlichen Dienst zu bezahlen, abgesehen von anderen Staatsausgaben. Angesichts dieser Situation beschrieb Mustafa al-Kasemi die Wirtschaftskrise im Irak als beispiellos in der Geschichte des Landes. Wirtschaftsmaßnahmen der Regierung und die Zukunftsperspektive. Die Regierung von Mustafa al-Kasemi hat eine Reihe von Schritten unternommen, um die wirtschaftlichen Probleme des Irak zu lindern, die aber die Probleme praktisch verschärft haben. Eine der ersten Handlungen der Kasemi-Regierung war die Kreditaufnahme. Am 24. Juni stimmte die Regierung von al-Kasemi einer Kreditaufnahme in Höhe von 17,5 Milliarden US-Dollar zur Bezahlung von Staatsdiensten zu, davon 12,5 Milliarden US-Dollar im Inland und 5 Milliarden US-Dollar im Ausland. Die Regierung von al-Kasemi konnte ihre Mitarbeiter für Juni, Juli und August aus dem Kredit bezahlen. Aber im September und Oktober hatte sie erneut Schwierigkeiten, Gehälter zu zahlen und bat erneut das Parlament, um einer neuen Kreditaufnahme im In- und Ausland zuzustimmen. Haissam al-Jabouri, der Vorsitzende des Programm- und Haushaltsausschusses im irakischen Parlament, sprach sich im November 2020 ausdrücklich gegen den Ansatz der al-Kasemi-Regierung aus, intern und extern Kredite aufzunehmen, um die wirtschaftlichen Probleme des Landes zu lösen. Er sagte: Das Parlament hat die Forderung der Regierung angenommen, 10 Milliarden Dollar zu leihen, um den Lebensunterhalt der Menschen zu sichern, die Gehälter der Mitarbeiter zu bezahlen, den Armen zu helfen, Medikamente bereitzustellen und die Landwirte zu unterstützen, sowie Projekte in den Provinzen und anderen wesentlichen Ausgaben des Landes voranzutreiben. Ein weiterer Schritt der al-Kasemi-Regierung war Abwertung der Landeswährung Dinar gegenüber dem US-Dollar. Der Irak hat den Dinar-Kurs gegenüber dem Dollar Ende letzten Jahres um fast 20% gesenkt, um ein durch niedrige Ölpreise verursachtes Haushaltsdefizit zu überwinden. Dieser Schritt verschärfte aber die Inflation. Die irakische Zentralbank erhöhte den offiziellen Kurs des Dollars von 1,190 Dinar auf 1,450 Dinar. Die irakische Zentralbank kündigte die Senkung des Dinarkurses an, um den Rückgang der Öleinnahmen aufgrund sinkender Ölpreise auszugleichen. Die irakische Zentralbank sagte, der Hauptgrund für die 23-prozentige Abwertung des Dinars sei die Verringerung des Haushaltsdefizits 2021 nach dem Rückgang der Weltölpreise. Der irakische Finanzminister Ali Alawi bestätigte, dass die Abwertung des Dinar die Inflation erhöhen würde, aber die Regierung habe aufgrund des hohen Haushaltsdefizits keine andere Wahl, als Maßnahmen zu ergreifen. Alawi betonte, dass die Fortsetzung des gegenwärtigen Prozesses definitiv in die Sackgasse führen würde. Das Haushaltsdefizit der irakischen Regierung erreichte im vergangenen Jahr den höchsten Stand seit 2004. Ali Alawi erklärte, dass ohne die Abwertung des Dinar die Devisenreserven des Landes innerhalb von 6 bis 7 Monaten erschöpft wären und das Haushaltsdefizit im Jahr 2021 100 Billionen Dinar, 84 Milliarden US-Dollar, erreichen würde. Der dritte Schritt der Al-Qasimi-Regierung bestand darin, die Außenpolitik zu nutzen, um die Wirtschaftsprobleme zu verringern. In diesem Zusammenhang wurde auch die Verbesserung der Beziehungen zu Saudi-Arabien auf die Tagesordnung gesetzt. Saudi-Arabien ist eines der arabischen kapitalistischen Länder, das viel Motivation hat, im Irak Fuß zu fassen. Die irakische Regierung stellt Saudi-Arabien Land im Westen und Süden des Irak für Landwirtschaft und Tierhaltung zur Verfügung. In Bezug auf die Aussichten für die Wirtschaftsprobleme des Irak für das nächste Jahr ist anzumerken, dass die Abwertung der Landeswährung des drittgrößten Ölexporteurs der Welt Bedenken hinsichtlich steigender Rohstoffpreise und Inflation geweckt hat. Der Irak ist stark von Importen abhängig, um seinen allgemeinen Bedarf zu decken, und Schwäche der Regierung, die Grundbedürfnisse der Menschen zu befriedigen, und die sich verschlechternde wirtschaftliche Situation im Land, die 2019 zu den Protesten der Bevölkerung in diesem Land führte, wurden im Jahr 2020 erneut zu einem Faktor für regierungsfeindliche Proteste. Diese Situation wird sich auch in diesem Jahr fortsetzen. Sicherheitsherausforderungen. Obwohl sich die Sicherheitslage im Irak seit der Niederlage des IS im letzten Jahr verbessert hat, ist die Sicherheit im Zweistromland fragil. Der IS bleibt eine Bedrohung für den Irak. Die Bedrohung durch den IS hat eine fast neue Funktion gefunden. Der Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 war eine Gelegenheit für IS im Irak. Die Behauptung der USA, NATO und der sogenannte Anti-IS-Koalition, den IS im Irak zu bekämpfen, widerspricht der Realität. Tatsache ist, dass es heute eine klarere Verbindung zwischen IS, den USA und Saudi-Arabien gibt. Diese Verbindung ist einerseits durch die Situation in Syrien und andererseits durch den Versuch der USA, irakische Widerstandsgruppen zu schlagen und zu beschädigen, deutlicher geworden. Moayed Al-Ali, ein irakischer Sicherheitsexperte, sagte, terroristische Aktivitäten im Irak stehen unter direkter Aufsicht der amerikanischen Streitkräfte. Es gibt Informationen, wonach US-Streitkräfte ihre Aufklärungsdrohnen einsetzen, um genaue Informationen über den Aufenthaltsort von Al-Hashdash-Shabi-Einheiten, irakische Volksmobilisierungskräfte, zu sammeln und sie IS-Terrorzellen zur Verfügung zu stellen. Die US-Präsenz im Irak trägt zu den Aktivitäten terroristischer Zellen bei. Amerikanische Flugzeuge sind sehr aktiv, die Führer der IS-Terrorzellen zwischen dem Irak und Syrien umzuquartieren. Dies ist ein offensichtliches und bekanntes Problem. Iraks Sicherheitsperspektive mit IS. Die Geografie der Anwesenheit von IS-Terroristen ist ebenfalls wichtig. Ungefähr 3.500 bis 4.000 IS-Kämpfer sind im westlichen und nordwestlichen Irak präsent, insbesondere in Grenzgebieten und Dörfern, deren Flüchtlinge noch nicht zurückgekehrt sind. Muhammad al-Baldawi, ein Mitglied des irakischen Parlaments aus der Fatah-Koalition, sagte diesbezüglich ebenfalls: Terroristen konzentrieren sich jetzt auf Gebiete nahe der irakisch-syrischen Grenze zur Türkei, und in diesen Gebieten denken sie mit amerikanischer Unterstützung daran, terroristische Operationen in den zentralen Regionen durchzuführen. Die Terroristen konzentrieren ihre Präsenz in der Nähe der türkischen Grenze sowie im Al-Hulaga in Syrien und werden Berichten zufolge von US-Streitkräften in diesen Gebieten geschützt. Al-Baldawi sagte dazu weiter: IS hat seine Präsenz im Norden des Landes an der türkischen Grenze konzentriert und viele Terroristen sind in Syrien und im Al-Hul-Lager präsent. Die Terroristen versuchen, in den Irak zurückzukehren, um kriminelle und terroristische Operationen durchzuführen, die dabei von den USA unterstützt und geschützt werden. Die Sicherheitsaussichten des Irak für das nächste Jahr zeigen, dass die Bedrohung durch IS im Irak immer größer wird, da die Vereinigten Staaten IS gegen Widerstandsgruppen einsetzen wollen. Andererseits ist es möglich, Kriminelle und Flüchtlinge, die dem IS nahestehen, festzunehmen. Es ist möglich, dass die Terroristen und ihre Familien aus dem Al-Hul-Lager in Syrien in den Irak zurückkehren, sagte Muhammad al-Baldawi unter Verwendung seiner Feldinformation. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die Vereinigten Staaten versuchen, das Al-Hul-Lager zu nutzen, um ihre Antisicherheitsziele im Irak zu erreichen. Dies hängt direkt mit der Situation des US-Militärs im Irak zusammen. Tatsächlich versuchen die Vereinigten Staaten, ihre militärische Präsenz im Irak zu erhöhen, indem sie die Bedrohung durch IS erhöhen oder zumindest die irakische öffentliche Meinung und die politischen Gruppen darauf vorbereiten, den achtfachen Anstieg der NATO-Streitkräfte im Irak zu akzeptieren. Damit sind wir, liebe Hörerfreunde, am Ende des heutigen Beitrags angekommen und sagen Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Beitrag. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.